Manchmal scheinen Gottes Wege mit seinem Volk völlig unverständlich, Verfolgung von außen, innere Schwäche, eine Geschichte voller Versagen, und doch spricht Gott Worte von Schönheit, Heiligkeit und Sieg. In den Weissagungen Biliams blickt Gott gleichsam über alle Konflikte und Kämpfe hinweg auf sein Volk und zeigt, wie er sie in Christus sieht und wohin seine Geschichte mit ihnen führt. Wer diesen Blick Gottes im Herzen aufnimmt, lernt, im eigenen geistlichen Kampf nicht stehen zu bleiben, sondern auf Gottes Zuspruch, seine Verheißungen und seine souveräne Herrschaft zu vertrauen. Gott sieht sein Volk heilig, vollkommen und schön. Mitten in der Wüste, zwischen Staub, Müdigkeit und ständig drohenden Feinden, lässt Gott Biliam etwas sehen, das kein menschlicher Blick von außen erkennen konnte. Der Seher steht auf den Höhen und sagt, denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es, siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. In Gottes Augen ist Israel nicht einfach eine weitere Nomadengruppe unter vielen, sondern ein abgesondertes Volk, herausgerufen aus den Völkern, auf Gott hin ausgerichtet. Äußerlich wandernde Zelte, innerlich ein heiliger Besitz Gottes, so zeichnet der Herr sein Volk. Der Blick Gottes geht tiefer als das, was aus der Ferne sichtbar ist. Er betrachtet nicht zuerst die Schwächen und das Murren auf dem Weg, sondern die Frucht seiner Erwählung und Erlösung. Siehe, ein Volk, das allein wohnen wird und sich nicht unter die Völker rechnen wird. Dieses Wort weist darauf hin, dass Israel ein zu Gott hin abgesondertes, also geheiligtes Volk ist. Vor Gott steht Israel allein. Gott rechnet Israel auch heute nicht zu den Völkern, wenn wir Gottes Sicht einnehmen, betrachten wir Israel als ein besonderes, abgesondertes Volk, als eine geheiligte, heilige Nation. Dieses göttliche Sehen wird in einem weiteren Wort Biliams noch deutlicher, er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel, der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Königsjubel ist in ihm. Hier spricht nicht die Verdrängung der Sünde, Israels Geschichte ist voller Versagen, sondern die Macht der Gnade. Gott hat sich dieses Volk erwählt, es durch das Blut des Passahlammes herausgeführt und mit sich selbst verbunden. Darum rechnet er ihm sein Unrecht nicht an, sondern sieht es im Licht seiner eigenen Zusage. Diese Linie zieht das Neue Testament weiter, wenn es sagt, dass wir in Christus heilig und tadellos vor ihm in Liebe sein sollen. Vor ihm, im Raum seiner Gegenwart, gelten nicht zuerst die Brüche unserer Biografie, sondern die Vollkommenheit seines Sohnes, in den wir hineingenommen sind. Die Wüste Israels spiegelt die Erfahrung vieler Gläubiger, der Kampf mit der eigenen Schwachheit, mit inneren Anklagen, mit dem Gefühl, nie zu genügen. In solchen Momenten sehen wir meist nur das Lager von innen, Unordnung, Staub, Unruhe. Gottes Wort hebt uns mit Biliam auf den Felsen und zeigt uns seine Sicht von oben. Wir hören, wie er über sein Volk spricht, bevor wir etwas an uns verbessern konnten, abgesondert, ihm gehörend, geliebt, von seiner Gegenwart erfüllt. Im Kolosserbrief wird dies so gefasst, dass Christus uns nun versöhnt hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Die Stellung vor ihm ist Geschenk, nicht Ergebnis unserer Anstrengung. Wer in Kämpfen nur auf sich selbst schaut, verliert schnell Mut und Richtung. Der Glaube lernt, sich von Gottes Rede über sein Volk bestimmen zu lassen. Das ist kein billiger Trost, der Fehlverhalten verharmlost, sondern der tragende Boden, auf dem wahre Veränderung überhaupt erst möglich wird. In der Gewissheit, von Gott gesehen, gerechtfertigt und gewürdigt zu sein, können wir das eigene Herz prüfen, Schuld bekennen und neu anfangen, ohne in Verzweiflung zu versinken. So wird der Kampf nicht von Selbstanklage, sondern von Hoffnung geprägt. Gottes Blick auf sein Volk bleibt auch dann bestehen, wenn der Weg durch dürre Strecken führt. Wer sich an dieser Sicht festhält, erfährt, dass Heiligung keine Last ist, die er selbst schultern muss, sondern eine Wirklichkeit, in die Gott sein Volk hineinzieht und in der er es erhält. Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es, siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel, der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Königsjubel ist in ihm. In den inneren Kämpfen unseres Glaubenslebens ist es entscheidend, dass wir uns von Gottes Sicht auf uns bestimmen lassen und nicht von der wechselhaften Bilanz unserer Gefühle und Leistungen. Wer sich im Licht der Zusage Gottes als in Christus geheiligt, gerechtfertigt und geliebt weiß, schöpft Mut, auch in Schwachheit voranzugehen. Aus dieser Gewissheit wächst ein nüchterner, aber hoffnungsvoller Umgang mit dem eigenen Versagen. Wir können Sünde beim Namen nennen, ohne unsere Identität zu verlieren. So wird der Kampf nicht Schauplatz ständiger Selbstverurteilung, sondern ein Raum, in dem Gottes Gnade uns Schritt für Schritt in die Gestalt verwandelt, in der er uns schon jetzt vor sich sieht. Christus, Stern, Zepter und größte Segensquelle. Im letzten Gesicht Biliams rückt eine einzelne Gestalt in den Mittelpunkt. Der Seher, der Israel als Volk beschrieben hat, spricht nun in der Einzahl: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Stern und Zepter verdichten die Hoffnung Israels in einer kommenden Person. Der Stern steht für Licht in der Nacht, Orientierung in einer Welt, die ihre Richtung verloren hat. Das Zepter steht für königliche Autorität, für eine Herrschaft, die das Unrecht nicht dauerhaft gewähren lässt. Biliam schaut voraus auf Christus, den Messias, der als Licht in die Finsternis kommt und dessen Herrschaft das zersplitterte Gefüge der Völker vor Gott zur Entscheidung führt. In Vers 17 sagt Biliam: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe, ein Stern wird aus Jakob hervorgehen, und ein Zepter wird aus Israel aufsteigen, und er wird die Ecken Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zerschlagen. Sowohl der Stern als auch das Zepter deuten auf Christus hin. Das Zepter kennzeichnet Christus als Träger von Macht und Autorität. In dieser Weissagung spricht Biliam also von Christus. Christus ist der größte Segen der Kinder Israels. Als Stern und Zepter ist Christus der Allmächtige, ausgestattet mit allumfassender Macht und Autorität. Das Neue Testament greift diese Bilder auf und vertieft sie. Christus nennt sich selbst das Licht der Welt und in der Offenbarung wird er der helle Morgenstern genannt, der am Ende der Nacht der Geschichte aufgehen wird. Zugleich ist er der König, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Sein Zepter war auf Golgatha zunächst verborgen. Dort sah man einen gekreuzigten, keinen triumphierenden Herrscher. Doch Kolosser 2,15 deutet, was am Kreuz wirklich geschah: Gott hat die Gewalten und Mächte entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch Christus über sie triumphierte. Der entscheidende Sieg im geistlichen Kampf wurde nicht durch überlegene menschliche Kraft, sondern durch die scheinbare Schwachheit des Kreuzes errungen, in der die Macht des auferstandenen Königs verborgen wirksam war. Wer Biliams Weissagung auf das eigene Ringen bezieht, entdeckt darin eine leise, aber starke Entlastung: Der Ausgang des Kampfes hängt nicht an der Größe unseres Glaubens oder an der Präzision unserer Strategien, sondern an der Person Christi. Er ist der Stern, der Orientierung gibt, wenn die eigene Sicht verschwimmt. Er ist das Zepter, das Recht schafft, wo wir an Grenzen stoßen. In den Spannungen unseres Lebens, ob innerlich mit Versuchungen, Zweifeln und Ängsten oder äußerlich mit Widerständen und Konflikten, dürfen wir uns daran erinnern, dass Christus bereits der erhöhte Herr ist, dem keine Macht entgleitet. Die Kämpfe sind real, aber sie werden von einem Sieg umschlossen, der uns vorausliegt und zugleich schon jetzt in unser Leben hineinwirkt. Aus dieser Gewissheit wächst eine andere Art zu kämpfen. Anstatt sich an der eigenen Schwachheit festzubeißen, richtet der Glaube den Blick auf den, den Biliam von Ferne sah: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Für uns ist dieser Christus durch sein Kommen, sein Kreuz und seine Auferstehung nahe geworden. Wer ihm Raum gibt, erlebt, wie sein Licht trennscharf zwischen Wahrheit und Täuschung scheidet und wie seine Herrschaft verborgene Bindungen löst. Kämpfen heißt dann nicht mehr, einsam die eigenen Kräfte zu mobilisieren, sondern in der Gemeinschaft mit dem König zu stehen, dessen Zepter die letzte Entscheidung hat. Das schafft Ruhe mitten im Ringen und eine leise Freude, die weiß, die Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit seinem Volk und mit meinem Leben läuft auf die Offenbarung dieses Sterns und dieses Königs zu. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn Christus als Stern und Zepter in den Mittelpunkt rückt, verschiebt sich der Akzent unseres geistlichen Kampfes. Wir müssen nicht den Sieg erarbeiten, sondern lernen, in einem bereits errungenen Sieg zu leben. indem wir unser Vertrauen nicht auf unsere eigene Standhaftigkeit, sondern auf die Herrschaft und Treue Christi setzen, verliert die Dunkelheit an Deutungsmacht. In der Ausrichtung auf ihn finden Entscheidungen, Widerstände und Anfechtungen ihren Ort unter seinem Zepter. Das schenkt eine nüchterne Hoffnung, der Kampf bleibt ernst, doch der Ausgang ist nicht offen, sondern in den Händen dessen, der als Stern aus Jakob hervorgetreten ist und dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Gottes Segen für sein Volk, Heilung und Leben für die Nationen. Als Bileam im Geist sieht, wie Gott sein Volk in der Zukunft gebraucht, greift er zu Bildern der Fülle und der Heilung, wie Täler, die sich weit erstrecken, wie Gärten an einem Fluss, wie Alon, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern an den Wassern. Wasser, Gärten, Aloe, Zedern, das sind Bilder eines Lebens, das nicht aus sich selbst schöpft, sondern von einer verborgenen Quelle her grün bleibt. Aloe ist bekannt für ihre heilende Wirkung, Zedern stehen für Dauerhaftigkeit und Stärke. Inmitten einer Geschichte voller Bedrohungen zeichnet Gott sein Volk als einen Ort, von dem Leben und Heilung ausgehen. Er bestätigt damit, was er Abraham am Anfang verheißen hat, und ich werde dich zu einer großen Nation machen, und ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich werde die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, und in dir werden alle Familien der Erde gesegnet werden. In 4. Mose Kapitel 24 Vers 6 setzt Bileam seine Beschreibung Israels fort, wie Täler, die sich weit erstrecken, wie Gärten an einem Fluss, wie Alon, die Jehova gepflanzt hat, wie Zedern an den Wassern. Hier wird Israel mit gewöhnlich grünen Tälern und mit Gärten am Flussufer verglichen. Aloe ist eine Pflanze, die für ihre heilende Wirkung bekannt ist. Nach der Wiederkunft des Herrn Jesus wird Israel den Nationen Heilung bringen, und diese Heilung wird ein großer Segen sein. Bileams letzte Weissagungen weiten den Blick noch weiter. Er spricht von Amalek, von den Kenitern, von Assur und von Schiffen aus Kittim. Vor Gottes Angesicht sind die Großmächte der Geschichte nicht zufällige Spieler, sondern werden in seinen Heilsplan hineingezogen, auch dort, wo sie gegen ihn handeln. Israel ist in diesem Geflecht kein Randnotizvolk, sondern Träger einer Segenslinie, die durch Zustimmung und Widerstand hindurch ihren Weg nimmt und im Messias ihren Mittelpunkt findet. In der messianischen Zukunft wird Gott sein Volk nicht nur bewahren, sondern es zu einem Werkzeug der Heilung für die Nationen machen. Die Bilder von Wasser und Gärten am Strom weisen bereits hin auf die Vision eines Stromes lebendigen Wassers, an dessen Ufern Bäume stehen, deren Blätter zur Heilung der Nationen sind. Diese Perspektive verändert, wie wir unseren persönlichen Weg wahrnehmen. Unsere Kämpfe wirken oft klein und privat, als drehten sie sich nur um unsere inneren Grenzen, unsere Familie, unsere Gemeinde. Bileams Blick erinnert daran, dass Gott sein Volk nie nur für sich selbst segnet. Wo der Herr sein Wasser fließen lässt, entsteht mehr als nur persönlicher Trost, es wächst ein Lebensraum, in dem andere aufatmen, in dem Wunden heil werden können. Wenn Jesus an einem Fest ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, knüpft er an dieselbe Bewegung an. Er selbst ist die Quelle, der Geist ist das lebendige Wasser, und die Glaubenden werden zu Kanälen, durch die dieses Wasser andere erreicht. Von außen gesehen ist das Volk Gottes in der Geschichte oft schwach, bedrängt, zerrissen. Doch Gott verknüpft gerade mit diesem unscheinbaren Volk seine Verheißung für die Welt. Das kann unsere eigene Kleinheit in ein neues Licht stellen. Auch ein Leben, das sich unspektakulär und kampfbeladen anfühlt, ist in Gottes Hand ein möglicher Zugangspunkt seines Segens für andere. Wer sich in Christus von Gott nähren lässt, wer sich seiner Führung anvertraut, darf darauf hoffen, dass aus seinen Grenzen heraus dennoch heilende Spuren zurückbleiben, vielleicht verborgen, vielleicht erst in der Rückschau erkennbar. So werden unsere Kämpfe hineingenommen in eine größere Geschichte, Gott führt Israel, die Gemeinde und die Völker auf sein Ziel hin und lässt unterwegs durch schwache Wasserquellen in der Wüste aufbrechen. Wie Täler, die sich weit erstrecken, wie Gärten an einem Fluss, wie Alon, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern an den Wassern. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen, und ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich werde die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, und in dir werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Gottes Zusage, sein Volk zum Segen für viele zu machen, schenkt unserem Ringen einen weiten Horizont. Unsere geistlichen Kämpfe sind nicht nur Selbstbehauptung in einer rauen Welt, sondern Teil eines Weges, auf dem Gott heilende Ströme durch zerbrechliche Menschen fließen lässt. Indem wir uns an Christus als der Quelle des lebendigen Wassers ausrichten, dürfen wir erwarten, dass sein Leben auch andere erreicht, oft leise, unscheinbar und doch wirksam. Diese Hoffnung bewahrt vor Resignation und vor der Fixierung auf das eigene Gelingen. Sie lässt uns nüchtern und zugleich erwartungsvoll durch die Geschichte gehen, im Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißungen an Israel und der Gemeinde treu erfüllen und durch alle Völker hindurch seine segensreiche Herrschaft ans Ziel bringen wird. Herr Jesus Christus, du Stern aus Jakob und König mit dem Zepter, danke, dass du mitten in allen Kämpfen über dein Volk wachst und uns in dir heilig, gerecht und schön vor dem Vater gemacht hast. Wo unser Blick von Schwachheit, Schuld und Widerstand gefangen ist, richte du unsere Augen neu auf deine Herrschaft, deinen Sieg und deine Verheißungen. Lass dein lebendiges Wasser unser Herz durchdringen, damit Erschöpftes wieder auflebt und Verletztes Heilung findet. Stärke uns im Vertrauen darauf, dass du die Geschichte der Völker und auch unsere persönliche Geschichte in deiner Hand hältst und nichts deinen Segensplan aufhalten kann. So bergen wir uns neu in deine Treue und erwarten, dass dein Licht über uns und durch uns scheint, bis du alles vollendet hast. Amen.